Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Folge spreche ich mit der Bundestagsabgeordneten Clara Bünger über die Bundestagswahlen, die am 23. Februar stattfinden werden. Und zur Bundestagswahl veranstalteten Wir packen's an in Berlin vorm Bundeskanzleramt Samstag, 22. Februar um 14 Uhr eine Kundgebung mit Berliner Chören, mit MusikerInnen und hoffentlich auch mit dir. Denn wir sagen ganz klar, kein Kreuz für Abschottung und Hetze. Wir wählen Solidarität. Komm vorbei und mach mit.
Wir packen's an. Und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa. Über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Jeden Monat neu.
Herzlich willkommen zu Wir packen's an und wir reden drüber, dem Podcast von unserer Gruppe Wir packen's an. Ich bin Miriam und ich freue mich heute sehr, Clara Bünger als Gesprächspartnerin begrüßen zu dürfen. Hallo Clara.
Hallo Miriam.
Clara, ich würde dich ganz doll bitten, dass du dich einfach mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer selber vorstellst.
Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Clara Bünger. Ich bin seit Anfang 2022 Abgeordnete für die Linke im Deutschen Bundestag. Das heißt jetzt knapp oder genau 3 Jahre ungefähr. Und vorher habe ich natürlich auch schon Politik gemacht. Das heißt, seit meiner Jugend engagiere ich mich politisch, antifaschistisch in Freiberg in Sachsen, wo ich auch herkomme. Und dort haben wir halt schon während unserer Jugend erlebt, wie rechte Hegemonien die Stadt beherrschen. Es gab Angriffe auf Geflüchtetenunterkünfte mit Molotow-Cocktails. Wir haben uns daraufhin mit den Geflüchteten solidarisiert und gemeinsame Veranstaltungen organisiert. Aber wir haben uns auch gegen Nazizentren vor Ort organisiert, weil der ehemalige NPD-Bundesvorsitzende wollte gerne ein bundesweites Nazizentrum direkt vor unserer Haustür errichten. Das konnten wir durch politisches Engagement verhindern. So bin ich quasi zur Politik gekommen. Und seitdem, also seit meiner Jugend, engagiere ich mich politisch und mache auch schon immer so Geflüchteten-Solidarität, was ich jetzt halt auch mit meinem Beruf vereine. Nach meinem zweiten Staatsexamen, ich habe Jura studiert und nach meinem zweiten Staatsexamen bin ich gemeinsam mit anderen Juristinnen an die EU-Außengrenze gegangen. Das war damals 2016. Wir erinnern uns an den EU-Türkei-Deal, wo Menschen, die aus der Türkei nach Griechenland reisen, auf den Schlauchbooten dann einfach festgesetzt werden sollten in diesen EU-Hotspots, in diesen Haftlagern. Und da haben wir als Juristinnen und Juristen entschieden, auf die Inseln zu fahren, Rechtsberatung zu geben. Und aus dieser Initiative ist unser Verein entstanden, Equal Rights Beyond Borders, der Rechtshilfe für Geflüchtete gibt, insbesondere an der EU-Außengrenze, aber auch zum Beispiel auf dem griechischen Festland. Dort habe ich das erste Büro aufgebaut. 2017 habe ich ein Jahr an der EU-Außengrenze gelebt und gearbeitet. Und deshalb weiß ich, glaube ich, ziemlich genau, wie diese Situation an der Außengrenze aussieht, aber auch, wie die staatlichen Behörden und die EU-Behörden da vor Ort auch, ja, sage ich mal, die Menschen behandeln, die da Schutz suchen.
Da sind jetzt ja ganz, ganz viele Fragen, wo ich eigentlich gerne nachhaken würde bei dem, was du gerade erzählt hast. Ich fange einfach chronologisch mal ganz vorne an. Du hast gesagt, in Freiberg politisiert, aufgewachsen, gerade auch in Solidarität mit geflüchteten Menschen. Das war das zu dieser Hochzeit, dieser Nein zum Heim-Bewegung, könnte man ja fast sagen, oder Nein zum Heim-Initiativen, die sich damals ja in vielen Orten, gerade auch Ostdeutschlands, gegründet haben?
Absolut, ja. Das war die Hochzeit auch der NPD in Sachsen, die ja das Thema auch geschürt hat. Wir erinnern uns auch an die unsäglichen Plakate der NPD zu den Bundestagswahlen und zu den Landtagswahlen. Und in Sachsen hat die NPD ja auch mit Holger Apfel einen prominenten rechten Vertreter dann im Landtag gehabt. Und das war genau die Zeit, das war in den 90ern, Anfang der 2000er, wo ich quasi erst davon erfahren habe, was geflüchtete Menschen oder wer das ist, als ich davon gehört habe, dass es einen Molotow-Cocktail-Anschlag auf diese Unterbringung gab. Dann habe ich mich erstmal damit auseinandergesetzt, was sind überhaupt in unseren Zeiten geflüchtete Menschen? Wo kommen sie her? Da war ich, weiß ich nicht, da war ich 13 oder so, ne?
Wir haben uns ja als Verein auch extra und sehr bewusst in Ostbrandenburg gegründet, haben unseren Vereinssitz in Ostbrandenburg. Dir brauche ich wahrscheinlich nicht zu erzählen, wie die Situation, die politische auch da ist, die Großwetterlage. Das ist ja schon was sehr Besonderes, in einer Region politisch aktiv zu sein, gerade auch zur Unterstützung von Geflüchteten, die so mehrheitlich, zumindest sagen wir mal, rechts wählt und rassistisch redet, oder?
Ja, absolut. Also es bedeutet vor allen Dingen ganz praktisch einen Abwehrkampf häufig, während wir hier in Berlin im Bundestag ja sehr viel rhetorische Angriffe diskutieren, bedeutet das im ländlichen Raum vor allen Dingen, dass man tatsächlich Angriffe abwehren muss. Also man muss tatsächlich Schutzkreise oder Schutzorganisationen errichten, um wirklich den Schutz von geflüchteten Unterkünften zu organisieren. Man muss Telefonketten haben, zumindest war das früher so, dass wenn es einen Angriff gibt, dass man irgendwie schnell hinfährt und unterstützt, weil man ja auch nicht sicher sein konnte, ob die Polizei einem hilft. Das habe ich auch erlebt in meiner Jugend, dass das nicht passiert, also dass Polizei eben nicht kommt, wenn man sie ruft. Und dann muss man auch einfach hoffen, dass die Nazis heute abends nicht unterwegs sind, ne? Das klingt erstmal so ein bisschen absurd, wenn man das aus so einer Berliner Wohlfühlbubble, wie viele das vielleicht sehen, so eine Perspektive einnimmt, denkt man sich, das ist ja absurd. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das ist die Realität für ganz, ganz viele Menschen, dass sie einfach Angst haben, abends rauszugehen, Angst haben, sich zu bewegen, weil sie nicht wissen, ob Nazis unterwegs sind und sie überfallen werden.
Und das ist natürlich in erster Linie, wie du auch sagst, eine Riesenangst für Menschen, geflüchtete Menschen, die dann irgendwo in solchen rechten ländlichen Gegenden untergebracht werden. Und es ist aber auch in zweiter Linie eine Sorge für Leute, die sich engagieren. Also wenn wir zum Beispiel unser Bad Freienwalde ist Bund organisieren, was wir jedes Jahr machen, so eine Kundgebung, dann ist eine der wichtigsten Sachen, die wir diskutieren müssen, ist das Schutzkonzept. Also wer ist da, um darauf zu achten, dass Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht angegriffen werden oder dass die Kundgebung selber nicht angegriffen wird. Ne? Also dieses, und das, wie du so sagst, das ist was man sich vielleicht in Berlin oder Hamburg oder vielleicht auch München gar nicht so richtig vorstellen kann. Was aber, so wie du auf dem Land bist, auf dem Land in so einer sehr rechten Region, ziemlich existenziell ist.
Absolut. Und ich würde sogar sagen, dass man jetzt sieht oder merkt, dass es auch immer mehr in die Städte kommt. Also die Rechtsentwicklung, die rechten Hegemonien, die Landnahme von Rechten findet auch immer mehr in größeren Städten statt. Und das bedeutet, also was ich dann immer sage, ist, die Menschen in Ostdeutschland, die sich engagieren, die kennen das seit Jahrzehnten. Schaut mal, wie die das gemacht haben. Die wissen nämlich ganz genau, wie man solche Probleme begegnet, wie man Schutzkonzepte sich überlegt. Deshalb war auch mein Hinweis zu sagen, wenn es jetzt darum geht, was wir mit der AfD diskutieren sollten, schaut mal, wie sich die Menschen damit auseinandergesetzt haben, die in Sachsen leben, die in Brandenburg leben. Die wissen nämlich genau, was die richtigen Mittel sind.
Ja. Das würde ich gerne noch einen ganz kleinen Moment nach hinten schieben. Da kommen wir noch zu. Ich würde gerne noch kurz bei deinem, was du über deinen eigenen Weg erzählt hast, noch mal einen Punkt rauspicken. Nämlich du hast gesagt, du warst in Griechenland an der europäischen oder an der EU-Außengrenze 2016 und hast da deine eigene kleine NGO aufgebaut. Ich habe auf deiner Webseite gelesen, du warst auf Chios. Chios ist für Wir packen's an die erste Location, der erste Hotspot, an dem wir uns engagiert haben. Unser längster Partnerorganisation, Chios Eastern Shore Response Team, ist von Chios. Ich vermute mal, dass du mit denen auch was zu tun hattest. Wie hast du denn Chios damals wahrgenommen, als du 2016 da warst?
Genau, beim Chios Eastern Shore Response Team sind wir auch zuerst gelandet. Wir sind ja mittlerweile auch eine ziemlich große Organisation mit sehr vielen Rechtsanwältinnen, die wir anstellen. Aber das Ganze startete so, dass es einen Aufruf gab in Deutschland, dass die Menschen, die vom HEOS Eastern Shore Response Team versorgt wurden mit zum Beispiel warmen Essen, trockenen Klamotten, weil das war das, was die Menschen gebraucht haben, die übers Meer gekommen sind in den Schlauchbooten, die waren komplett durchnässt, haben Schiffbruch erlebt, sind an der Küste angekommen, waren unterkühlt, dann brauchten die Leute eigentlich am Anfang nur was Warmes zu essen, trockene Klamotten und dann hieß es für sie, sie können mit der Fähre dann aufs Festland fahren. Das war ja die Situation 2016, als jeden Tag 6.000 Menschen irgendwie angekommen sind, ja, auf Lesbos, ja, auf Chios, auf den Inseln eben in der Ostägäis. Mhm. Das war die Realität. Und dann gab es von einem auf den anderen Tag einen Cut, wo gesagt wurde, vom 18. auf den 19., dann der 20. März 2016, ihr dürft nicht weiterreisen, ihr werdet jetzt festgesetzt auf den Inseln. Und das hat bedeutet für die Menschen, dass sie nicht nur eine warme Decke und was zu essen und trockene Klamotten brauchten, sondern ihnen musste auch gesagt werden, was passiert hier eigentlich in eurem Verfahren? Was passiert rechtlich, ne? Weil keiner wusste zu der Zeit, was das bedeutet, dass die Menschen jetzt einfach nicht mehr weiterreisen dürfen, dass sie inhaftiert werden sollten. Ne? Das war die politische Entscheidung, die dahinter stand, zu sagen, wir schicken die Leute alle zurück in die Türkei, weil die Türkei ist ein sicherer Drittstaat für sie. Das war ja die politische Entscheidung, die da getroffen wurde. Ja. Und dann gab es eben einen Hilferuf und zu sagen, wir brauchen jetzt juristischen Beistand, wir brauchen jetzt Leute mit juristischer Expertise, die uns hier vor Ort mit den Menschen helfen. Und das war für mich das Startzeichen, weil ich hatte gerade mein zweites Staatsexamen hinter mir und ich hätte auch in einer Großkanzlei arbeiten können, aber ich habe mich dafür entschieden zu sagen, ich gehe nach Griechenland an die EU-Außengrenze, weil mir das eben wichtiger war, was zu machen, was Sinn macht, weil in dem Moment sind die Inseln ja komplett voll geworden. Ne? Also es war ja eine Riesenkatastrophe, es war eine riesen humanitäre Katastrophe. Wir erinnern uns zurück an die vollen Lager, wir erinnern uns an die überfluteten Lager, wir erinnern uns daran, dass Menschen dort in Schichten schlafen mussten, weil es nicht genug Platz gab. Ja, wir erinnern uns an verrottetes Essen. Wir erinnern uns daran, dass Kinder da auch Suizid begehen, weil die Situation so dramatisch humanitär war, dass man auf jeden Fall handeln musste. Und deshalb war für mich klar, ich mache das. Und da waren auch noch ganz viele andere tolle Juristinnen, die mit dabei waren. Und daraus ist eben ein Team entstanden, zu sagen, okay, wir wollen hier nicht nur ad hoc helfen, nur für ein paar Monate, sondern hier braucht es eigentlich eine langfristige Unterstützung. Warum? Weil in Griechenland 2016 das erste Mal überhaupt ein Asylgesetz beschlossen wurde und es in Griechenland sehr, sehr wenig Rechtsanwältinnen gab, die sich mit dem Asylrecht auseinandergesetzt haben. Es gab zwar richtig gute Juristinnen und Juristen, die es auch heute noch gibt, aber eben halt wenig. Und was es jetzt brauchte, war Rechtsberatung für Tausende. Tausende Menschen täglich sozusagen auf den ganzen Inseln. Und das hätte man gar nicht bewerkstelligen können oder das konnte man auch gar nicht bewerkstelligen mit so wenigen Juristinnen. Und das griechische Asylgesetz war damals, 2016, die Umsetzung von EU-Recht. Und EU-Recht ist natürlich auch das, was wir in Deutschland lernen und wo wir auch ausgebildet werden. Und deshalb war das quasi genau identisch mit dem, was, also fast identisch mit dem, was wir dann da auch als Unterstützung leisten konnten. Sodass wir auch wirklich was, einen Beitrag dazu leisten konnten für die Menschen. Wir konnten erklären, was passiert in den Verfahren und konnten sie, das war ja ein Ziel auch, das war immer unser erklärtes Ziel, dass die Menschen eine selbstbestimmte Entscheidung in den Verfahren treffen können. Dass wir ihnen sagen, so läuft das Verfahren ab, das ist die Aufklärung sozusagen über das Verfahren. Bei uns war immer wichtig, dass die Menschen, die Schutz suchen, Herren ihrer eigenen Verfahren sind, sozusagen.
Wenn du so dann mal zurückdenkst an deine Zeit, damals 2016, das ist jetzt 8 Jahre her, 9 Jahre fast schon, was ist denn so das Bild, was dir als allererstes in Erinnerung kommst, wenn du da an deine Zeit auf Chios denkst?
Das erste Bild, was mir in Erinnerung kommt, ist, ich blicke von dem Ufer aufs Meer. Und von dort kann man schon die Türkei sehen, weil das eine sehr kurze Distanz ist. Und ich erinnere mich ganz genau, wie ich gesehen habe, wie ein Schlauchboot genau auf der Mitte zurückgedrängt wird. Auf der einen Seite die griechische Küstenwache, die es zurück in die türkischen Gewässer schicken will. Und auf der anderen Seite die türkische Küstenwache, die es quasi auf griechische Seite pushen will. Und dazwischen die geflüchteten Menschen, darunter Kinder, die einfach unter dieser Politik am meisten leiden und bei der sogar auch tatsächlich dann in genau diesem Moment auch eine Familie getrennt wurde, wo ein Teil in Griechenland gelandet ist, ein anderer Teil in der Türkei. Und das war eine Lebensrealität oder ist eine Lebensrealität für ganz, ganz viele Menschen. Das ist eine Sache, an die ich mich sehr bildhaft erinnere. Und eine andere Sache ist, das lässt sich ein bisschen schwerer beschreiben, das ist quasi diese zermürbende Politik / Bürokratie / Verantwortung hin und her geschiebe der EU mit Griechenland, wo wir quasi einen Mandanten hatten, der nicht versorgt wurde, der medizinisch Unterstützung brauchte, der erkrankt war, den man einfach nicht versorgt hat und der dann deshalb gestorben ist. Und das ist für mich so symbolisch für das Versagen der EU-Politik in Bezug auf geflüchtete Menschen. Man investiert unheimlich viel Geld. Also wie viel Geld sie in die Frontex-Missionen investieren, wie viel Geld sie in den Aufbau dieser Orwellschen Horrorlager investieren. Ja? Was sie nicht machen ist, das sorgt nicht dafür, dass die Menschen besser versorgt werden. Ne? So, das ist auf jeden Fall so.
Und dann könnte man jetzt ja denken, okay, das war 2016, seitdem ist ja irgendwie alles besser geworden. Ich denke mal, du und ich wissen, nee, es ist nicht besser geworden, es ist vielleicht anders geworden, aber teilweise ist es sogar noch schlimmer geworden. Und das erste Mal, dass wir packen es an, mit dir Kontakt hatten, war der Winter 2021, also vor gut 3 Jahren, dass du dich mich bei uns gemeldet und mit deinem Verein Equal Rights Beyond Borders deine Unterstützung angeboten für den Fall Marwa. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Das war nämlich ein ähnliches, was du beschrieben hast gerade, von sehr sinnbildlich von dem Schlauchboot auf dem Meer, was hin und her geschoben wird und die Menschen da drin hin und Spielball sind zwischen den Interessen der EU und den Interessen der Türkei, den sehr egoistischen Interessen, hat sich ja im Winter 2021, 2022 an der Grenze Polen-Belarus wiederholt, wo die Menschen, die geflohen sind, zum Spielball geworden sind und wörtlich hin und her geschmissen und geworfen und getreten worden sind zwischen der polnischen EU auf der Grenzenseite einerseits und auf der belarussischen Seite andererseits. Und da gab es ja diese junge Frau aus Syrien, Marwa, die sehr krank lag, die da im Koma gelegen hat auf der polnischen Seite und die kein Visum gekriegt hat, um nach Deutschland zu kommen, obwohl ihre ganze restliche Familie in Deutschland war. Und da hast du dich bei uns gemeldet, um uns zu unterstützen. Haben wir nämlich nochmal nachgeguckt. Und das war was total Schönes damals, weil wir hatten wirklich das Gefühl, es ist eine Schlacht David gegen Goliath, die wir da versuchen. Und es war total schön, da Unterstützung zu kriegen in der Situation. Und letztendlich hat es ja auch funktioniert. Also letztendlich konnte Marwa dann ja zu ihrer Familie.
Ja, ich erinnere mich. Wow, ja. Kriegt man auch wieder Gänsehaut, wenn du das so erzählst, weil dann kriegt man halt wieder so Flashbacks. Ich war ja auch an der polnisch-belarussischen Grenze. Ich war in diesem Wald, in einem Wald, in dem ich noch nie gewesen bin. Man muss sich das vorstellen. Es war ja im Winter. Eine eisigste Kälte, kein Leben weit und breit in Sicht, also außer Naturgewalt, also keine Zivilisation. Und die Vorstellung, dass sie da Menschen in so einer Zone festhalten, die absolut tödlich ist, wo Menschen dann ins Koma fallen, wo Menschen aufgrund auch der Unterversorgung dann massivst auf medizinische Versorgung angewiesen sind. Und diese Menschen haben nichts gemacht, außer zu fliehen. Und sie werden dann durch die politische Entscheidung, sie da festzuhalten, werden sie mit dem Tode bedroht. Es ist eine absolute Bedrohung mit dem Tod und das ist eine politische Entscheidung. Der Staat Polen hat sich mit Unterstützung der EU dafür entschieden, dass Menschen wie Marwa in so einer Situation gelangen. Und das finde ich unfassbar. Finde ich unfassbar vor dem Hintergrund, dass ja der EU auch irgendwann mal der Friedensnobelpreis für seine grund- und menschenrechtliche Haltung verliehen wurde. Finde ich einfach unfassbar. Ich finde es so unfassbar, was da an der polnisch-belarussischen Grenze passiert ist, wie man mit den Menschen umgegangen ist. Da sind Menschen, da sind Kinder erfroren. Da sind Kinder erfroren. Das ist nicht, auch nicht ein Mittelmeer, wo man sagt, Wasser ist gefährlich an und für sich, weil man ertrinken kann. Man kann die Leute aus diesem Scheißwald einfach rausholen. Ja? Und ich meine, deshalb bin ich den Leuten wie euch und auch den Leuten wie der Grupa Granica so dankbar, dass die sagen, ich mache hier in diesem Moment das Richtige. Auch wenn es wenn es eine Verbotszone ist, wenn der Militär da im Einsatz ist, ich mache hier das Richtige, indem ich Menschenleben rette. Menschenleben, die nichts damit zu tun haben, was hier für eine politische Entscheidung getroffen wird, die nichts damit zu tun haben, das, was Putin oder Lukaschenko irgendwie instrumentalisieren. Diese Menschen kommen aus Kriegsgebieten, so wie Marwa, aber vor allen Dingen ja viele Menschen auch aus dem Irak. Und diese Menschen werden zum Spielball dieses politischen Handelns. Ich finde, das ist so unerträglich und deshalb ist es so wichtig, dass es eben Organisationen wie eure gibt, aber eben halt auch Grupa Granica und auch ganz viele andere Organisationen. Da muss man echt sagen, das sind die Helden.
Ja.
Die Helden,
ja, für mich sozusagen. Ja, wobei ich auch immer denke, wir können uns das, was wir tun, ist was ganz Wichtiges, uns wichtig, dass es getan wird. Aber die eigentlichen Helden und Heldinnen, das sind die Leute, die zu Fuß aus dem Irak nach Europa laufen.
Absolut, ja.
So, das ist, also wir haben hier jemanden, migrantischen Menschen, der selber eine Fluchtgeschichte hat, der sich hier in der Region sehr engagiert, also hier in Ostbrandenburg. Und dem ist während dieses Wahlkampfes für die Landtagswahl letzten Herbst, ist dem unter seiner Wohnungstür im dritten Stock eines Mietshauses, wo unten die Haustür abgeschlossen ist, ein Flyer von der AfD unten drunter durchgeschoben worden. Und wir haben uns alle total Sorgen gemacht. Wir haben gesagt, Mensch, du musst echt aufpassen und du, die haben dich auf dem Kieker und das, ne, so, das ist, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und er hat gesagt, wisst ihr was, also ja, habt ihr bestimmt auch recht, aber wenn ich jetzt so eine 1 bis 10 Rangfolge aufmachen würde von den gefährlichsten Situationen in meinem Leben, in denen ich war, dann taucht das da nicht drin auf. So, und das ist, glaube ich, was es auch immer, dieses ist einerseits, was du sagst, sie werden zu Opfern gemacht, sie werden zum Spielball gemacht, sie werden zum in existenziell bedrohliche oder für sie teilweise auch tödliche Situationen gedrängt, wo sie selber kaum noch handlungsfähig drin sind. Und gleichzeitig, wenn ich wieder das, was du über eure juristischen Sachen da in Griechenland gesagt hast, dieser Grundsatz, sie sollen zum Herren in ihrer eigenen Verfahren werden, sie sollen das sein. Na, so ist das das, was sie bestimmen da drin. Wie sie ihren eigenen Weg da drin gehen? Das ist sowas da. Also, da können wir noch viel von lernen, glaube ich.
Ja, absolut. Also das, was du jetzt auch sagst, das würde ich total unterstreichen, dass natürlich, dass die Helden sind, wo wir gar nicht wissen, was sie alles durchgemacht haben und dass sie auch die Entscheidung selber getroffen haben. Das ist für mich auch krass. Ne? Diese Entscheidung überhaupt zu treffen, ist schon krass. Was ich, wie gesagt, immer wichtig finde, ist, oder was ich sehe, meine Rolle ist eigentlich eher nur so ein Tool zu sein für die Menschen. Also einfach nur, also sie nicht irgendwie in Opfer oder ähnliches als solche zu inszenieren, das ist, finde ich, geht auch nicht, weil das stilisiert den Geflüchteten als etwas, das er oder sie nicht ist. Und für mich ist eben wichtig, den Menschen versuchen, die Normalität wiederzugeben, einen Raum zu schaffen, in dem sie halt einfach wissen, was es für juristische Möglichkeiten gibt und in denen sie einfach eine Entscheidung selber treffen können. Wie du es halt auch sagst, dass viele Menschen durch den ganzen Druck einfach nicht mehr in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Das ist, glaube ich, auch ein Problem in der Realität. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen einfach einen ordentlichen Raum haben, in dem sie in der Lage sind, eben halt diese Entscheidungen zu treffen. Ne? So, das ist man in den vielen Zwangssituationen in so einem Wald natürlich nicht, in dem man droht zu erfrieren. Und das ist man auf dem Mittelmeer natürlich auch überhaupt nicht. Ja, also deshalb müssen wir natürlich auch daran arbeiten, dass wir über versuchen, darüber zu sprechen, wie können wir dann wieder so eine Normalität herstellen, indem das einfach Menschen sind, also das habt ihr ja auch erlebt, also einfach, die das Gleiche studiert haben wie ich. Also ich habe ganz viele Menschen getroffen, die auch Jura studiert haben in Syrien. Und wir dann haben dann auch über die verschiedenen Rechtssysteme diskutiert und haben, das bringt einen ja auch einfach weiter, dass es quasi so eine Normalität gibt, dass es auch uns treffen könnte, mal zu fliehen, mal in dieser Situation zu sein. Und wir würden uns genauso freuen, wenn man uns dann als das sieht, was wir sind, eben nicht als einfach nur geflüchtete Menschen, sondern eben halt als Miriam und als Clara, die irgendwie verschiedene Sachen erlebt haben auch. Ne?
Ja, das ist ja was, also wenn du jetzt in Deutschland dir Fernsehshows anguckst, Talkshows oder ähnliches, wo es irgendwie ums Thema Migration oder Flucht geht. Und wenn du ganz viel Glück hast, sitzt dann da vielleicht eine Person mit drin, die auch eine eigene Fluchtgeschichte hat. Und die anderen sitzen dort als ich bin Politikerin oder ich bin Journalist oder ich bin Juristin. Und der Mensch mit der Fluchtgeschichte, der sitzt da als hauptberuflich Flüchtling.
Mhm. Ja.
So. Na, und das ist ja, was du sagst, ist genau zu sagen, nee, nee, das sind Menschen ganz genauso wie du oder ganz genauso wie ich. Und ich bin auch nicht hauptberuflich Deutsche. So, ich habe einen Beruf und ich habe vielleicht ein Studium oder eine Ausbildung und dann habe ich noch eine Beziehung und dann habe ich noch ein Hobby und dann habe ich noch ein Geschlecht und so weiter und so weiter. Na, und das auch wieder sichtbar zu machen bei den Menschen, die auf der Flucht sind oder die Menschen, die hier Schutz gesucht haben. Die sind nicht hauptberuflich und ausschließlich Geflüchtete oder Geflüchtete.
Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass man eher auch eben halt zu sagen, man redet nicht über sie, sondern man redet mit den Menschen und dass man einfach,
ja,
dass man immer die Perspektive einfach mit einbezieht in die Arbeit,
ja,
weil sonst ist es eben halt auch meiner Meinung nach nicht das Richtige.
Ja, genau, genau. Wir haben jetzt ja so ein bisschen Bogen geschlagen, also wenn wir uns auch an deinem, haben wir uns jetzt erstmal an deiner Biografie so ein bisschen orientiert. Wir packen es an. Wir haben uns vor ziemlich genau 5 Jahren gegründet. Wir gucken 5 Jahre zurück. Was würdest du denn sagen, so aus deiner Perspektive, was hat sich in den 5 Jahren verändert? Weil wir haben lange überlegt, boah, 5. Geburtstag müsste man eigentlich feiern. Aber eigentlich ist für uns klar, dass es uns immer noch gibt nach 5 Jahren. Ist eigentlich überhaupt kein Grund zu feiern. Das ist eigentlich ein Ausdruck davon, dass es so eine Organisation wie uns noch braucht, dass es Nothilfe für Geflüchtete auf der Flucht an den EU-Außengrenzen noch braucht. Und das ist eigentlich nichts, was man feiern sollte. Was würdest du so sagen, auf die letzten fünf Jahre geguckt? Was hat denn sich da aus deiner Sicht zu dem Thema verändert und wie hat es sich verändert?
Boah, ja, schwierige Frage. Da ist so viel passiert in der Zeit. Ich habe jetzt mal zurückgerechnet. Das war ja Anfang 2020. Ich erinnere mich noch, das war die Zeit, in der Moria so voll war wie noch nie.
Ja.
Also auf Lesbos, das Geflüchtetenlager, das größte Geflüchtetenlager da, bei dem es immer Brände gab. Es gab immer Überflutungen und dann kam Corona.
Mhm.
Wir erinnern uns, ich war nämlich im März 2020 auf Lesbos gewesen und genau danach kam die Sperre, dass man auch nicht mehr fliegen darf. Und ich erinnere mich noch, dass das für geflüchtete Menschen einfach nochmal viel, viel härter war als für nicht geflüchtete Menschen, weil in diesen Lagern einfach absurde Bedingungen herrschten. Ich erinnere mich noch an eine ganz absurde Geschichte, dass Menschen, die mit dem Schlauchboot aus der Türkei nach Griechenland geflohen sind, wenn die keinen Impf- oder Hygienenachweis hatten oder so, dann sollten die dafür Strafe zahlen.
Mhm.
Also komplett absurd. Und man hat halt geflüchtete Menschen in Quarantäne gesteckt. Das ist in den Lagern an der EU-Außengrenze passiert. Das ist aber auch in Deutschland passiert. Wir erinnern uns an Göttingen.
Mhm.
Wir erinnern uns daran, dass es halt diese restriktiven Maßnahmen auch viele, viele Menschen überall getroffen hat, die auf der Flucht waren. Und das hat auch die Hilfsorganisationen eingeschränkt. Und ich glaube, seitdem hat sich diese Einschränkung nicht verbessert. Mhm. Seit der Corona-Pandemie hat sich da vieles verschlechtert. Und was wir sehen, wenn ich nochmal 5 Jahre und dann nochmal ein paar Jahre zurückschaue, es gab damals viel mehr Organisationen, die in den EU-Hotspots aktiv waren. Ja. Es gab sehr viel Selbstorganisation mit Geflüchteten. Das heißt, es gab viel mehr Interaktion mit der Bevölkerung, die sich engagiert hat. Also die Leute vor Ort sind im Lager gewesen, haben Unterstützung gegeben, haben schulische Unterstützung gegeben, haben Kindern einfach Lesen und Schreiben beigebracht, die im Schulalter waren. Das alles gibt es nicht mehr. So, weil diese neuen Lager sind alle nach Orwellschem Vorbild, da darf keiner rein und keiner raus, mhm, und alle werden überwacht. Bis ins kleinste Detail, bis in den Schlafraum werden die Menschen dort überwacht. Unbegleitete Minderjährige werden inhaftiert. Das nennt man dann Schutzhaft. Das ist absolut, also es ist rechtswidrig, menschenrechtswidrig. Kinder dürfen nicht einfach eingesperrt werden, pauschal und ohne Grund. Und das ist aber das, was jetzt gerade auch an der Außengrenze passiert. Und keiner berichtet darüber, weil einfach auch Journalisten ganz schwer nur noch Zugang haben, ja, zu diesen Lagern. Ja. Organisationen keinen Zugang zu den Lagern haben. Rechtsanwältinnen häufig nur die einzigen sind, die überhaupt Zugang zu diesen Lagern bekommen. Aber die können ja auch nicht die ganze humanitäre Arbeit leisten. Die sind eigentlich dafür zuständig, die rechtlichen Verfahren zu leiten und leisten. Mhm. Und das ist ein Problempunkt, der dabei mitschwingt, ist aus den Augen, aus dem Sinn. Keiner berichtet mehr über die Schicksale und die Geschichten der Menschen. Wir schauen nicht mehr dahin, was passiert, warum sind die Menschen geflohen. Wir schauen nicht nach den Fluchtursachen. Das ist komplett weg von unserer Bildschirmfläche. Wir sehen nur noch hier in Deutschland den Diskurs, dass man die eigenen Grenzen schützen muss. Und das ist absurd vor dem Hintergrund, dass wir halt so viel Krieg haben wie noch nie in der Welt, so viele Menschen auf der Flucht sind wie noch nie. Und wir wissen, dass niemand aufhören zu fliehen, nur weil Deutschland Zurückweisungen an der eigenen Grenze durchführt. Ne? Es heißt, es werden weiter Menschen fliehen müssen, weil es noch mehr Krieg gibt. Das heißt, durch die hohe Aufrüstung wird es nur dazu führen, dass einfach mehr Menschen sterben an den Grenzen. Und keiner berichtet darüber. Und diese Spirale wird sich ja nur verschärfen, beziehungsweise wird sich einfach nur noch vergrößern, wenn wir nicht darauf schauen, was sind die Gründe dafür, wie können wir Menschen unterstützen. Und die Gruppe von Geflüchteten wird weltweit immer größer und sie wird weltweit immer mehr entrechtet. Und das ist eins der Probleme, die ich sehe, eines der großen Probleme.
Das heißt so, etwas überspitzt zusammengefasst, in den vergangenen Jahren hat es sich dahingehend verändert, das Leid ist unsichtbarer gemacht worden und die Abwehr von Geflüchteten ist grausamer gemacht worden. Ich würde sagen, hier machen wir eine kurze Pause und nach der Pause gucken wir uns mal an, was das Ganze hier eigentlich im Bundestagswahlkampf und für die Bundestagswahl bedeutet.
Wenn du unsere Arbeit unterstützen oder selbst mit anpacken willst, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und geh auf unsere Webseite. Du kannst Geld spenden, Sachen spenden, Zeit spenden, als helfende Hand unsere Arbeit dauerhaft fördern und in unserer Lagerhalle mit anpacken. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
So, liebe Clara, im ersten Teil haben wir uns ganz viel mit der Situation für Geflüchtete an den Grenzen beschäftigt. Aufgehört haben wir ein bisschen frustrierenden, traurigen, wütenden Resümee der Veränderungen der letzten 5 Jahre. Jetzt gucken wir mal nach vorne. Wir haben jetzt ja Bundestagswahlen demnächst. Wir haben einen Bundestagswahlkampf, der nicht so besonders schön ist. Gerade auch zum Thema Asylpolitik oder Migrationspolitik nicht besonders schön ist. Was ist denn so dein Blick auf die Bundestagswahlen? Was macht dir da? Macht dir da irgendwas besonders Sorge dran? Und wenn ja, was?
Es ist so ein bisschen ein Dilemma, ne? Natürlich ist es eine Wahl des Grauens, bei der sich eben jetzt eigentlich schon abzeichnet, dass der Bundestag noch weiter nach rechts rücken wird. Was in vielen Politikfeldern, aber auch spezifisch im Bereich Fluchtpolitik eben halt nur Schlechtes erwarten lässt. Also das kann man jetzt schon sagen, dass es nur noch schlimmer werden wird. Aber gleichzeitig dürfen wir auch nicht übersehen, was in den 3 Jahren der Ampelregierung passiert ist, also in den vergangenen 3 Jahren, durch Politik der SPD, FDP und Grüne. Wir haben die GEAS-Reform bekommen, also das gemeinsame europäische Asylsystem wurde reformiert und das waren extrem einschneidende Veränderungen im Asylsystem, die massivste Verschärfung seit dem Asylkompromiss von 1993. Und das volle Ausmaß davon werden wir eben leider erst in den 1 bis 2 Jahren sehen, weil die Frist zur Umsetzung dieser GEAS-Reform halt in 1,5 Jahren ist. Und wir haben die härteste Abschiebepolitik, die es je gab. Scholz hat gesagt, wir müssen im großen Stil abschieben und er hat das auch umgesetzt. Die Abschiebungsquoten sind massiv in die Höhe gegangen. Und dann haben wir gleichzeitig noch eine Bezahlkarte bekommen, die als Instrument eingeführt wurde, den Alltag und die Lebensbedingungen der betroffenen Geflüchteten enorm zu verschlechtern. Und das sind eben halt nur ein paar Beispiele, die ich jetzt noch fortsetzen könnte. Das sind Dinge, die in den vergangenen Jahren schon passiert sind. Also schon unter der Ampel war es extrem schlecht. Und Geflüchtete und alle, die sich in diesem Feld bewegen und darum kämpfen und Geflüchtetenrechte zu stärken, stehen halt immer mehr mit dem Rücken zur Wand oder standen in den letzten 3 Jahren auch mit dem Rücken zur Wand. Und wenn man sich jetzt überlegt, mit einer von Merz geführten Regierung, wird sich diese Politik halt noch weiter verrohen. Das sehen wir jetzt ja auch an dem 5-Punkte-Plan, den Merz vorgeschlagen hat. Das sehen wir an dem Antrag, den sie diese Woche in den Bundestag einbringen wollen. Und als Linke sind wir mittlerweile die einzige Partei, die dem widerspricht, also allen diesen Forderungen. Was mir aber Hoffnung macht, ist, dass es nach wie vor bundesweit eben viele Gruppen gibt, die sehr wichtige Solidaritätsarbeit machen. Das heißt, die Menschen gibt es noch. Zum Beispiel haben sich auch in vielen Städten Bündnisse gegründet gegen die Bezahlkarte, um die Bezahlkarte gegen Bargeld einzutauschen. Das gibt mir Hoffnung und da weiß ich, da sind noch ganz viele Menschen, die wissen, was wichtig ist für die geflüchteten Menschen und die solidarisch sind und den Menschen eine Normalität zurückgeben wollen, was die Politik nicht geschafft hat. Und es gibt eben immer noch viele Menschen, die mit der rassistischen Politik der Bundes- und der Länderregierung auch nicht einverstanden sind. Das gibt mir auch Hoffnung, sodass ich quasi mit einem Auge sagen würde, es wird eine grauenhafte Zeit und auf der anderen Seite denke ich, wenn wir noch näher zusammenrücken, können wir vielleicht auch nochmal politischen Impact aufbauen.
Das gab ja am Anfang dieses sehr kurzen Bundestagswahlkampfs, gab es ja so eine Art Selbstverpflichtung der Parteien, der demokratischen Parteien, auf so ein paar ethische Grundlagen für den Wahlkampf. Und dann ist die Assad-Regierung oder das Assad-Regime in Syrien gestürzt worden. Und die öffentliche Reaktion in Deutschland dazu war, oh, dann können wir jetzt ja endlich alle abschieben. Und dann gab es Aschaffenburg, dann gab es Magdeburg erstmal auf dem Weihnachtsmarkt, wo ein AfD-Anhänger, ein offensichtlich psychisch kranker AfD-Anhänger Leute tot gefahren hat. Dann gab es den Angriff in Aschaffenburg, wo ein offensichtlich ebenfalls psychisch kranker Mensch ein Kind getötet hat und einen Erwachsenen, der versucht hat, die Kinder zu beschützen. Die Antworten im öffentlichen Diskurs und auch im Wahlkampf dazu waren abschieben, abschieben, abschieben und Listen für psychisch kranke Menschen mit Fluchtgeschichte. Das heißt, von den ethischen Standards ist, würde ich sagen, aus unserer Sicht, aus meiner Sicht jetzt nicht so richtig viel übrig geblieben. Sondern was passiert ist, ist eine Spirale, eine immer schneller sich drehende, immer schneller, heftiger, grausamer, menschenverachtender sich drehende Spirale dessen, wir müssen abschieben, wir müssen stigmatisieren und wir haben doch die perfekten Sündenböcke.
Absolut.
So.
Ja.
Und das ist was du beschrieben hast, ist so die Ebene der Realpolitik, also der Politik, die stattfindet mit GEAS und mit der Bezahlkarte, mit den Abschiebungen, die fürchterliche Auswirkungen für Menschen, die es bis hierher geschafft haben, die gedacht haben, sie wären hier in Sicherheit, aber halt nicht in Sicherheit sind. Und aber auch fürchterliche Auswirkungen für die Menschen an den Grenzen. Und dann gibt es aber noch die zweite Ebene, finde ich, ne? Nämlich die dessen, wie darüber geredet wird, wie hier Öffentlichkeit hergestellt wird, was in den Medien passiert, die ja auch Auswirkungen hat und die ich auch für total gefährlich halte, oder?
Absolut. Der Sprache folgt das Handeln, würde ich sagen. Mhm. Und was Merz macht mit seiner Rhetorik des Notstands, was ja quasi das fortsetzt, was auch die AfD inszeniert hat die ganze Zeit, untergräbt er einfach demokratische Grundwerte und verstärkt halt rechte Narrative. Das ist nicht nur unehrlich, sondern das ist auch gefährlich für die gesellschaftliche Stabilität. Was es jetzt bräuchte, wäre ja jemand, der einfach auch mal besonnen und vernünftig die Wahrheit ausspricht, dass eben Menschen, die zum Beispiel aus Afghanistan fliehen, in Deutschland einfach keine psychosoziale Betreuung bekommen, keine psychologische Betreuung bekommen, aber natürlich aus einem Land kommen, in dem sehr viele Traumata entstehen und es gibt einfach gar keine psychosoziale Betreuung von geflüchteten Menschen in Deutschland und das entschuldet natürlich überhaupt nicht das Handeln des Täters, das will ich gar nicht sagen, aber die AfD, jetzt habe ich schon freudscher Versprecher, die CDU tut ja so, als wenn wir jetzt abschieben würden, noch mehr abschieben würden und die Grenzen dicht machen würden, dann gäbe es eine 100%ige Sicherheit. Das entspricht ja auch nicht der Wahrheit, weil Straftaten finden in jeder Gesellschaft statt. Und wenn man Expertinnen fragt, was man dagegen tun kann, dann lautet die Antwort nicht noch schärfere Strafen, sondern dann lautet die Antwort, dass man in Prävention investieren muss, dass man dahin kommen muss, dass bestimmte Entwicklungen, die dafür Voraussetzungen sind oder ursächlich sind, dass Menschen Straftaten begehen. Das ist häufig zum Beispiel schlechtere soziale Stellung, schlechter Bildungsgrad, Sozialisationsfragen. Also wenn man die kriminogenen Faktoren sich anschaut, sind das Punkte, für die es eine politische Antwort bräuchte. Aber auf die Ebene kommen wir gar nicht.
Clara, kannst du noch mal kurz erklären, was kriminogen ist?
Ja klar, also kriminogen bedeutet kriminalitätsfördernd oder kriminalitätsbegünstigend. Und das beschreibt eben Bedingungen oder Strukturen, die dazu beitragen, dass Menschen Straftaten begehen. Kriminogene Faktoren können zum Beispiel sein soziale Ausgrenzung oder Perspektivlosigkeit, Armut oder Obdachlosigkeit, aber auch ein Mangel an Bildung oder Arbeitsmöglichkeiten. Und das sieht man ja gerade bei Geflüchteten, dass das immer noch verschärft wird.
Ja, und hinzufügend würde ich sagen, du hast schon gesagt, wer aus Afghanistan zum Beispiel fliehen muss, der hat garantiert oder die hat garantiert traumatisierende Erfahrungen gemacht in Afghanistan. Gleiche könnte man wahrscheinlich für Syrien sagen oder auch für die meisten Länder, aus denen Menschen fliehen. Aber dazu kommt ja noch, dass wenn ich fliehe, wenn ich diesen Fluchtweg in der Regel, der ja Monate, teilweise Jahre dauert für Menschen, auf dem ich möglicherweise gefoltert werde, auf dem ich möglicherweise lebensbedrohlichen Situationen ausgesetzt bin, auf dem ich möglicherweise sehe, wie um mich rum Menschen sterben oder erschossen oder umgebracht werden, auf den ich möglicherweise vergewaltigt werde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hochgradig traumatisiert hier ankomme, verdammt groß. Also ich würde mal sagen, nahe 100%. Und dann zu sagen, diese Menschen, die hier ankommen, die kriegen aber nicht eine psychologische Unterstützung mit von ExpertInnen, die sich mit Traumatisierung auskennen, ist ja gerade schon sträfliche Vernachlässigung.
Auf den Punkt. Also genau solche Menschen, also ich habe genau solche Schicksale natürlich auch bei geflüchteten Menschen erlebt. Ne? Also Frauen, die vergewaltigt wurden auf der Flucht von irgendwelchen Menschen. Menschen, die noch Munition im Körper hatten, aber nicht drüber reden wollten. Also das waren absurde Situationen, weil Menschen natürlich auch nicht gerne darüber sprechen, was ihnen Traumatisches erlebt oder was sie Traumatisches erlebt haben.
Das heißt, wir haben hier einen Wahlkampf, der stattfindet, in dem fürchterliche Dinge, die passieren und die ohne Zweifel fürchterlich sind. Der Anschlag von Magdeburg war ohne Zweifel fürchterlich. Ich musste doch erwähnen an der Stelle, dass der Täter auch bevor er das gemacht hat, jahrelang zum Beispiel Geflüchteteninitiativen bedroht hat. Da natürlich auch niemand eingeschritten ist. Oder der Sturz des Assad-Regimes in Syrien, was ja eigentlich was sehr Schönes ist. gucken, was jetzt daraus folgt. Aber erstmal ist es was ganz Tolles, vor allen Dingen für die Menschen in Syrien, dass all das nichts weiter genommen wird als Futter dafür, um die rassistische Rhetorik noch mal ein Stück stärker zu machen, um die Schrauben noch mal in der Eskalation noch mal ein bisschen anzudrehen. Das ist ja einerseits katastrophal für das, was wir erwarten können, was dann nach der Wahl passiert. Aber es ändert natürlich auch was an der Stimmung in der Bevölkerung. Und was das machen kann, ist was wir jetzt ja auch gerade in den USA mit der Wahl von Trump, finde ich, relativ gut beobachten können. Was passiert denn in einer Gesellschaft, in der solche Dinge immer erlaubter, immer sagbarer und irgendwann dann auch immer tubarer werden? Weil es normal wird und keine Sanktionen mehr gibt. Und bei uns war es irgendwann die NPD, das hast du am Anfang ganz gut geschildert. Dann gab es die AfD, das war immer noch ein Stückchen ausgegrenzt. Aber mittlerweile ist es halt, wie es so schön heißt, voll in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wenn es die CDU mit Merz so sagt oder auch wenn Scholz, du hast gesagt, in den vergangenen 3 Jahren gesagt hat, es muss möglichst viele Abschiebungen geben. Er macht eine Abschiebeoffensive.
Ja, ich meine, daran erkennt man eigentlich die autoritäre Entwicklung weltweit. Ich meine, weltweit sind Demokratien auf den Rückzug. Das heißt, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir in einer Demokratie leben und dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es Grund- und Menschenrechte gibt. Das ist immer etwas, was erkämpft werden muss und wo man Abwehrkämpfe führen muss gegen Angriffe. Und diese Abwehrkämpfe werden gerade nicht ausreichend geführt. Und wir sehen das in den europäischen Ländern, wir sehen das in Ungarn, die illiberale Demokratie, also das, was Orbán da geschaffen hat, ist ja schon ein autoritärer Staat. Und genau das droht eben halt auch Deutschland, eine autoritäre Entwicklung. Und das dient vor allen Dingen ja, sage ich mal, und das sieht man jetzt auch in den USA, vor allen Dingen den allerreichsten Menschen. In einer Gesellschaft, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass während der Corona-Pandemie, also von 2020 bis 2023, die Reichsten in Deutschland ihr Vermögen fast verdoppeln konnten, von 89 Milliarden auf über 140 Milliarden Euro, während in der gleichen Zeit die Reallöhne und Renten gesunken sind durch die erhöhte Inflation, durch die Steigerung der Preise, ist der Reallohn einfach gesunken, die Realrente ist gesunken. Und wenn man sich anschaut, wem diese Entrechtung, also die Erosion der Grundrechte, das Infragestellen von Arbeitsrechten, die Zwangsarbeit für Geflüchtete und für Bürgergeldempfänger, das dient ja am Ende einer autoritären Ausrichtung eines Staates, Menschen zu kontrollieren, ihnen keine Rechte zukommen zu lassen, entrechtete Gruppen zu schaffen, die man auch verschieben kann, wie so eine Masse. Und das ist das, was wir jetzt auch in Deutschland erleben. Und das wird auch so passieren, weil ich sehe keine Kraft, die da wirklich eine rote Linie setzt und auch in der Lage dazu ist, eine rote Linie zu setzen. Und deshalb werden wir auch diese Entwicklung, worüber ich auch schon seit mehreren Jahren spreche, dass die Geflüchteten halt nur die erste Gruppe sind, die man entrechtet. Ne, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt die Grundrechte von Geflüchteten abschaffen und so weiter. Das ist ja dann nur die erste Gruppe. Die nächste Gruppe sind die Bürgergeldempfänger. Dann kommen andere, die Rentnerinnen und Rentner. Also die AfD greift jetzt schon den Sozialstaat an. Die Caritas soll abgeschafft werden. Das sind alles Forderungen aus dem streng rechten Lager. Das ist aber auch natürlich etwas, wo man sagen muss, Kapitalismus und Faschismus hatten immer eine historische Verbindung miteinander. Und die Arbeitsrechte, der Kampf um Arbeitsrechte, der Kampf um soziale Rechte, der Kampf um Grund- und Freiheitsrechte hat dem auch immer entgegengewirkt.
Ja, und das ist halt Menschenrechte, das ist jetzt sehr platt, weil Menschenrechte oder auch Grundrechte sind halt unteilbar. Das heißt, in dem Moment, wo es okay zu sein scheint, für eine bestimmte Gruppe die einzuschränken oder abzuschaffen, ist es halt okay, sie einzuschränken oder abzuschaffen. Und nicht auf diese bestimmte Gruppe beschränkt. Und das ist was wir eigentlich wirklich ein hervorragendes historisches Beispiel haben, wo uns das vorexerziert wurde.
Absolut.
Das heißt, eigentlich wissen wir es. So, du kannst bei Leuten 33 oder so, kannst immer sagen, 1933, die hatten das historische Beispiel noch nicht. So, die mussten offensichtlich dadurch, damit wir im Nachhinein erkennen können, so funktioniert sowas also. Aber heute wissen wir es.
Ja, das Problem ist, was glaube ich heute viele aber nicht wissen, und das ist auch ein Mangel an der Frage, wie übermitteln wir die Geschichte Deutschland, wie übermitteln wir, wie es zum Nationalsozialismus kam, dass es eben halt nicht mit einer Machtergreifung war, sondern dass es ein schleichender Prozess war.
Ja.
Und dass 1000 Schritte mindestens dazu benötigt werden, um dahin zu kommen, dass überhaupt zur Machtergreifung kam. Und das passiert eben nicht über Nacht. Und das ist aber das, was quasi so, würde ich sagen, in den Köpfen der Menschen steckt. Das wird schon nicht nochmal passieren. Geschichte wiederholt sich nicht. Das sollte jedem klar sein. Aber man kann die gleichen Fehler machen. Und wir haben schon Fehler gemacht. Wir haben jetzt schon Fehler gemacht, die uns auf einen Weg gebracht haben, der nicht so einfach unumkehrbar ist.
Und der eine Aspekt, den du gesagt hast, ist dieses Bündnis, dieses Hand-in-Hand-Gehen von Kapital und Faschismus. Aber ich finde, ein anderer Aspekt, der gerade auch für Deutschland sehr relevant ist, ist die Steigbügelhalter und die Ermöglicher 1933 waren die bürgerlichen Parteien. So, und wenn ich mir heute angucke, es gibt einen Merz, der sich hinstellt und sagt, ja, wir bringen unsere 5 Punkte in den Bundestag und wenn die AfD uns zustimmt, dann ist das doch gar nicht so schlimm. Oder andere hochrangige CDU-PolitikerInnen, die sagen oder schreiben, man kann das auch übertreiben mit der Abgrenzung nach rechts, dann ist das ja was, wo ich sage, aha, oder das Übernehmen der Rhetorik. Das Übernehmen der Begrifflichkeiten, das Übernehmen der Argumentationsketten der extremen Rechten, der AfD, dann ist das ja eine Bewegung der bürgerlichen Parteien hinzu, lasst sie uns doch mal einladen in unseren Kreis. Das ist doch alles gar nicht so schlimm.
Genau, das ist eine Normalisierung von rechten und menschenfeindlichen Positionen. Und das ist ja das Gefährliche daran. Also wenn jemand irgendwo in der rechten Ecke eine Forderung aufmacht, die in der Mitte der Gesellschaft keinen Widerhall findet, dann ist sie irrelevant. Aber es hat quasi damit begonnen, dass Horst Seehofer von der Herrschaft des Unrechts gesprochen hat, als es einmal in einem Cicero-Artikel hieß. Und er hat damit quasi diese Rhetorik in die Mitte der Gesellschaft getragen. Und das war auch der Beginn von der, Mainstream-Auffassung 2015 darf sich nicht wiederholen. Ne? Das ist ja quasi auch Raison in der EU, ne? Also EU-staatliche Staatsraison, könnte man sagen. Und das zu normalisieren, diese Thesen, diese rechten Positionen zu normalisieren, ist eben gefährlich und ist genau das, was gerade passiert und was aber auch wichtig ist, dass wir in der Lage sind zu sagen, nicht zu sagen, ey, ihr seid Nazis oder ihr seid rechts oder Merz ist ein Faschist oder so, ne, sondern dass wir in der Lage sind zu sagen, das, was Merz jetzt hier macht, ist eine Normalisierung von rechten Positionen, er trägt sie in die Mitte der Gesellschaft, aber die SPD, die Grünen und die FDP haben eben halt auch mit ihrer Gesetzgebung in den vergangenen 3 Jahren dazu beigetragen, dass es eine Normalisierung gibt. Ich sage nochmal, mit großem Stil abschieben. Das ist auch eine rechte These, die Scholz in die Mitte der Gesellschaft getragen. Er ist derjenige, der Kanzler ist. Er ist derjenige, der Verantwortung trägt. Die Ampel hätte anders agieren können. Sie hätte anders kommunizieren können. Also ich habe von allen SPD, Grüne und FDP habe ich auch gehört, irreguläre Migration muss beendet werden. Auch das ist ja ein Terminus oder eine Formulierung, die aus einer rechten Ecke stammt. Ja, weil wir wissen, es gibt gar keine legalen Wege nach Deutschland. Aber das traut sich kein Grüner zu sagen. Das traut sich kein Habeck zu sagen, es gibt gar keine anderen Wege. Also lasst uns doch mal darüber sprechen, dass die Menschen, die hier ankommen, eigentlich zu großen Teil schutzberechtigt sind. Das hat niemand gemacht. Und das ist auch ein Grund, warum die rechten Ressentiments, warum die Normalisierung von rechten Thesen so erfolgreich war. Weil sie in der gesamten Mitte eben keinen Widerspruch erfahren haben. Also der Merz schon. Und also dieses Oberflächliche. Aber dieses darunter, diese Entscheidung, dieses, was bedeutet irreguläre Migration in Anführungszeichen? Wer hat dieses Narrativ gesetzt? Wir beginnen ja damit, als man festgesetzt hat, dass es Visa braucht für für geflüchtete Menschen oder für Menschen. Ne? Also, dass man quasi rechtliche Mechanismen geschaffen hat, um irreguläre Migration überhaupt zu schaffen. Ne? Dass Menschen, die vor Krieg fliehen oder die Schutz suchen, die dürfen nicht kriminalisiert werden. Das ergibt sich aus der Genfer Flüchtlingskonvention. Das ist ein Grundsatz, dass die nicht bestraft werden dürfen dafür, die Menschen.
Tja, das ist aber was sich in den letzten Jahren ja eher verschärft hat. Du hast GEAS angesprochen und die Veränderungen. Ne? Also das ist ja was eher, also dieses Märchen, sag ich mal, diese Märchenerzählung, dass es möglich wäre, Migration und Flucht nach Deutschland zu verhindern oder nach Europa zu verhindern, indem ich unsere Grenzen immer mehr schließe, immer mehr dicht mache, Leute abweise, Leute zurückschicke, wie du es auf Rios gesehen hast, teilweise mit tödlichen Konsequenzen oder an der Grenze Polen-Belarus. Dass das Flucht und Migration verhindern würde. Das sind Märchen. So. Und das zweite Märchen ist, dass es möglich wäre auszuschließen, dass Menschen, die verzweifelt sind, hierher kommen. Natürlich werden sie weiterhin hierher kommen. Das, was passieren wird, ist, dass immer mehr Leute sterben werden. Dadurch, dass diese Grenzen, die Mauern, sowohl die juristischen als auch die materiellen Mauern und Zäune immer höher gezogen werden. Es führt ja nicht dazu, dass die Leute nicht mehr versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Denn die haben ja keine Alternative.
Das ist ja auch etwas, wo man sagen muss, es sind kapitalistische, es sind koloniale, es sind jahrhundertlange Entwicklungen, in denen Menschen gezwungen werden, sich auf die Flucht zu begeben. Das ist auch nicht erst in den 30er Jahren oder so in Deutschland entstanden, sondern das gibt es halt schon viel, viel länger. Weil vor allen Dingen natürlich koloniale Mächte auch in der Vergangenheit dazu beigetragen haben, Menschen zu vertreiben und Landraub zu betreiben. Das sind auch Punkte, das schafft auch heute noch Fluchtursachen. Und mit dem Klimawandel wird das noch verschärft. Auch das sind Punkte, über die wir eben sprechen müssen, weil die Ursachen dafür liegen halt in Europa oder in den USA.
Angenommen, es wäre der 24. Februar. Also der Morgen nach der Bundestagswahl. Was ist deine größte Hoffnung auf den Tag geguckt? Was ist deine größte Sorge auf den Tag geguckt?
Meine größte Hoffnung ist, dass die Linke und ich auch wieder im Bundestag sein werden, weil wir ja sehr viele Anfragen stellen, weil wir Druck machen gegen jede Regierung sozusagen, wenn es darum geht, geflüchtete Menschen zu schützen und ihre Rechte zu schützen. Aber viel wichtiger wäre es, dass es darum geht, dass es keine starke, noch stärkere AfD gibt, dass es auf keinen Fall ein Bündnis zwischen CDU und AfD gibt. Und gleichzeitig muss ich sagen, jede Konstellation ist für mich mit Problemen behaftet. Also wenn Grüne und CDU miteinander koalieren, genauso wie wenn CDU und SPD miteinander koalieren, wird es wahrscheinlich zu weiteren Verschärfungen kommen. Also wird es jedenfalls zu weiteren Verschärfungen kommen. Wenn ich mir anschaue, was mir Hoffnung macht, dass vielleicht der Druck der Zivilgesellschaft noch mehr wächst. Also ich habe das Gefühl, dass gerade die verbindenden Fragestellungen mehr in den Vordergrund rücken, also die sozialen Rechte, die ja alle betreffen, dass wir da einen Nenner finden, wo wir darum kämpfen, dass alle Menschen eben halt soziale Rechte erhalten müssen, dass wir da die Geflüchteten-Solidarität mit der Solidarität mit Bürgergeldempfängerinnen vereinen, verbinden und das nach unten treten beenden und nach oben boxen.
Das ist ein wunderschönes Schlusssatz, Clara. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir alle hoffen, glaube ich, ganz doll, ich würde jetzt nicht sagen, dass was Gutes dabei rauskommt bei der Wahl, aber dass wir zumindest das Schlimmste verhindern können. Das heißt, an alle, die zuhören, geht wählen. Egal, was ihr vom Angebot der Parteien haltet, geht wählen und wählt, um das Schlimmste zu verhindern. Geht wählen für Menschenrechte und geht wählen für die Unterstützung und für Rechte und für Solidarität mit Menschen auf der Flucht. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war's. Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Bis zum nächsten Monat. Und bis dahin, vergesst nicht mit anzupacken und bitte lasst uns eine Bewertung da.